Ach, es gibt schon schöne Exemplare und sie machen sich auch wirklich schön in der Wohnung, wenn sie die Haptik und Optik guter Bücher lieben, sich mit literarischen Fundstücken und Bildern bedeutender Schriftstellerinnen umgeben und es zum jährlichen Ritual gehört, eine ihrer Wände mit einem neuen Literaturkalender zu schmücken. Dann hätte mein Kollege Frank Tietschreit ein paar schöne Vorschläge für Sie und die hat er auch mitgeschleppt hier ins Studio. Einen ganzen schönen Stapel von wirklich wunderschön anzusehenden Kalender. Aus dem großen Angebot hat er eine kleine feine Auswahl jetzt für uns an Literaturkalendern mitgebracht. Und ich möchte ihn fragen, Frank, worauf hast du denn bei deiner Auswahl besonders Wert gelegt?
Ja, ist schon schwer, aber ich habe gedacht, es muss sich irgendwie unterscheiden, denn auf den ersten Blick sind sie sich doch häufig sehr, sehr ähnlich. Schon in dem Format, die sind alle so 24 cm breit und sie sind 32 cm hoch und es sind immer Wochenblätter und häufig ist es dann auch so, dass jede Woche ein Autor, eine Autorin besonders vorgestellt wird, aber auch an jedem Tag gibt es dann die Todes- und Lebensdaten der Autoren. Das ist schon immer alles ziemlich gleich und dann gibt es ein Gemälde, ein Foto, ein paar biografische Angaben zum Autor, zur Autorin. Da habe ich gedacht, das muss ich da doch irgendwie unterscheiden. Vielleicht in der Zielgruppe, die sie jeweils ansprechen. Da habe ich zwei verschiedene ausgesucht. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich auch bitte noch einen Kalender, der vielleicht ein bisschen abseitiger, ein bisschen spezieller ist und nicht so die normalen Trappelpfade betritt. Mhm.
Hast du denn einen Favoriten, auf den du einfach nicht verzichten magst?
Ja, im Grunde seit Jahren, würde ich sagen. Vielleicht seit 20 Jahren schon. Elisabeth Raabe gibt da immer so einen wunderbaren Literaturkalender raus. Seit ein paar Jahren ist er bei der Edition Momente gelandet. Früher war, glaube ich, im Arche Literaturverlag. Sie macht das jetzt nicht mehr, das macht jetzt Claudia Jürgens, ist trotzdem wunderschön, hat wieder ein Motto, wie jedes Jahr, diesmal Momente der Freiheit. Und da dachte ich, was ist besser in Zeiten der Unfreiheit und der Kriege und der Krisen und Katastrophen als dieses Motto.
Mhm. Welche Momente der Freiheit werden von den Autoren heraufbeschworen oder literaturisiert?
Jede Woche ein neuer. Also es gibt zum Beispiel James Salter, den man hier auch gar nicht so kennt, glaube ich. Das war ein amerikanischer Autor, der war vorher Kampfpilot bei der US-Armee, hat im Koreakrieg auch gekämpft. Dann wurde er zu einem wunderbaren Autor, finde ich. Der ist ganz sprachverdichtet, ganz knappe Sätze. Aber da merkt man dann auch in diesen Auswahl, diesen Zitaten, die da gebracht werden, das Schönste ist, glaube ich, für ihn literarisch abzuheben und durch Zeit und Raum zu fliegen, nach wie vor. Also das Fliegen ist in seinem Werk auch immer präsent. Und in einer Woche steht Wolfgang Herrndorf besonders im Fokus. Der hat ja mit Schick, finde ich, so diesen vielleicht schönsten Coming-of-Age-Roman geschrieben, den wir so in der deutschen Literatur haben. Der fühlt sich diesem Zitat nach beim Fahrradfahren besonders, fühlte er sich besonders frei und schwerelos. Dann einmal Jack Kerouac wird ausgewählt, der Begründer der Beat Generation. Der fühlt sich natürlich on the road besonders frei, unterwegs sein, sich neu erfinden, immer wieder neu. Einmal Martha Gellhorn, auch ein bisschen unbekannt geblieben inzwischen schon fast. Die fühlte sich besonders frei, als sie sich endlich von ihrem nicht sehr netten Ehemann Ernest Hemingway lösen konnte und sich dann endlich auch literarisch verwirklichen konnte. Jane Austen wird einmal ausgewählt in einer Woche, so die beschreibt so das Altern auch als Moment von Freiheit, sich endlich von Konvention befreien zu können. Und dann der Literaturnobelpreisträger, einer meiner Lieblingsautoren, Imre Kertész, der als Kind den Holocaust ja nur knapp überlebte und dann auch in Ungarn in diesem fürchterlichen realsozialistischen Land, das es ja damals war, in Armut und Isolation lebte. Und der hat mal in sein Tagebuch geschrieben, schließlich ist doch die Freiheit, die konkrete, geistige und persönliche Freiheit, der einzige sich aus dem Lauf meines Lebens entfaltende, wahre, unerschütterliche Wert, für den ich stets und alles aufs Spiel gesetzt habe. Also mit diesem Kalender komme ich sehr gut durchs Jahr. Wenn ich auch sagen muss, der Anteil an Frauen ist immer noch ein bisschen gering.
Deswegen schauen wir uns noch mal einen Frauenliteraturkalender an. Von denen gibt es ja auch so einige. Ja. Gibt es einen, den du besonders empfehlen kannst?
Ja, ich finde den Unter Hörner macht seit einigen Jahren bei Ebersbach und Simon einen sehr schönen literarischen Frauenkalender. Sie ist Journalistin, Übersetzerin, hat auch viel über feministische Frauenliteratur geschrieben. Und diesmal ist das Motto ihres Kalenders Frauen erlesen. Ja. Und diese erlesenen Frauen, das ist Virginia der Wolf, das ist Colette, das Else Lasker Schüler, Erika Mann wird ausgewählt, auch die Muse der Künstlerin Gertrude Stein, George Sand, die wunderbare George Sand, die so tolle Romane geschrieben hat und einen fürchterlich verregneten Winter auf Mallorca verlebt hat mit Chopin. Emily Brontë muss dabei sein, Marlene Haushofer. Also es fehlt also kaum jemand, der wirklich auch was darstellt in der Welt der Literatur. Und abgeschlossen wird da das ganze Jahr 25 dann mit einem Bild oder einem Zitat von Catherine Mansfield, die ja immer gerne diese von Männern dominierte Gesellschaft aufs Korn genommen hat. Und die guckt auf ihrem Foto so ganz schnippisch und selbstbewusst und frech in die Kamera 1920 und sagt dann, ich habe es mir zur Lebensregel gemacht, nie zu bereuen und nie zurückzukommen. Gucken. Reue ist eine himmelschreiende Energieverschwendung. Finde ich auch.
Hat sie recht, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, du würdest auch gerne auf einen Kalender hinweisen, der vielleicht etwas spezieller oder sogar abwegiger, abseitiger ist. Welchen meinst du damit?
Ja, man kommt vielleicht nicht so auf die Idee, dass Katzen auch für Literatur interessieren.
Nee, in der Tat.
Und auch ich interessiere mich wiederum gar nicht so sehr für Katzen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so ein ganz großer Liebhaber. Aber es gibt einen herrlichen Katzenliteraturkalender, der bei Schöffling und Co. erscheint. Und da ja Katzen naturgemäß wenig reden, schreiben, sprechen können, haben das hier Autoren übernommen und Autorinnen, die so ihre Katzenliebe beschreiben und dass ein Leben ohne Katzen zwar möglich ist, aber eigentlich völlig sinnlos. Und da haben wir dann Baudelaire, der sagt, seine Katze sei der Geist des Hauses. Er urteilt und bestimmt, preist alle Dinge in seinem Reich. Und dann gibt es Zitate von Kant, von Josef Conrad, von Charlotte Link, von Ricarda Huch. Und einmal sehen wir so eine sich fläzende, faule Katze. Auf Kunstbüchern liegt die und darunter steht dann von Pablo Picasso, Katzen sind die rücksichtsvollsten und aufmerksamsten Gesellschafter, die man sich wünschen kann. Und einmal sehen wir eine Katze, die sich so ganz genüsslich auf dem Fußboden räkelt. Ach, fühlt die sich wohl. Und Tschechow sagt dazu, ich bin der Ansicht, dass wirkliches Glück ohne Müßiggang nicht möglich ist. Also Müßiggang, ganz gelassen bleiben, das ist ein schönes Motto fürs nächste Jahr.
Herrlich. Frank Dietschreiter hat uns einige schöne und besondere Kalender für das kommende Jahr vorgestellt. Der Literaturkalender Momente der Freiheit mit Texten und Bildern aus der Weltliteratur ist bei der Edition Momente erschienen, kostet 21,99 €. Der literarische Frauenkalender, Verlag Ebersbach und Simon für knapp 23 €. Und dann gibt es noch eben den literarischen Katzenkalender. Den finden Sie im Sortiment des Verlags Schöffling und Co. Und der kostet dann knapp 24 €. Schöne Feiertage und danke, Frank Dietschreit.